Wir sind jetzt an der vorletzten Station des Audiowalks angekommen. Du stehst auf dem Feldweg inmitten von Obstbäumen. Hier befand sich das KZ-Außenlager. Auch wenn heute kaum mehr etwas daran erinnert, wurden an diesem Ort bis zu 1000 Menschen hinter Stacheldraht eingesperrt. SS-Wachmannschaften bewachten das Gelände und führten die ZwangsarbeiterInnen von hier aus in die Werkhallen. Nach 12 Stunden Arbeit mussten die ZwangsarbeiterInnen also einen langen Fußweg zurück ins Lager auf sich nehmen. Der Ort, an dem wir uns befinden, war ein Teil des Systems aus Arbeits- und Vernichtungslagern, die der industriellen Ermordung von Juden, der Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung von Arbeitskraft und medizinischen Menschenversuchen diente. An dieser Station wollen wir auf ein paar ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit dem KZ-Außenlager schauen. Um schließlich zur letzten Station des Audiowalks zu gelangen, musst du den Weg zurück zur Straße Frohe Zukunft bis zur Haltestelle der Linie 1 gehen. Dort besuchen wir als abschließende Station den Gedenkstein.
Offene Fragen und unternehmerische Entscheidungen in den Siebelwerken. Die wenigen vorhandenen Quellen weisen darauf hin, dass das KZ-Außenlager Birkhahn wahrscheinlich auf Initiative der Siebel-Flugzeugwerke entstanden ist. Viele Fragen, die sich im Zusammenhang mit den wichtigsten Entscheidungen um das KZ-Außenlager stellen, konnten innerhalb der zeitgenössischen historischen Forschung in Halle nicht beantwortet werden. Warum erfolgte der Einsatz der KZ-Häftlinge im Vergleich zu anderen Rüstungsbetrieben vergleichsweise spät? Welche unternehmerischen Entscheidungen der Werkleitung führten zum Häftlingseinsatz? Ging es um Gewinnmaximierung durch den Einsatz billigster Arbeitskräfte? Welche Rolle spielt das Rüstungsministerium und hat dieses möglicherweise Angebote unterbreitet, die bisher unzureichend erforscht sind? Zeitzeuginnen erinnern sich, dass nach Kriegsende zahlreiche Flugzeugflügel abgedeckt unter freiem Himmel herumstanden. Hatte sich der Einsatz von KZ-Häftlingen als ineffektiv erwiesen? Gab es durch kriegsbedingte Zerstörung bei Zulieferern Engpässe bei der Materiallieferung? Oder lag es am Wegfall von Rüstungsaufträgen? Wollten die Siebelwerke angesichts der absehbaren militärischen Niederlage wieder auf zivile Produktion umstellen? Wurde versucht, alle Spuren einer Einbindung in das SS-Terrorsystem zu verwischen, mit der Hoffnung auf Integration in die Nachkriegswirtschaft? Diese würde von den Alliierten kontrolliert werden. Die Beantwortung dieser Fragen muss offen bleiben. Genauso unbeantwortet bleibt, ob auch in anderen Rüstungsbetrieben in Halle KZ-Häftlinge eingesetzt wurden. Beim Betrachten von unternehmerischen Gründen für den Einsatz von KZ-Häftlingen schließt sich nahtlos die Frage nach der Verantwortung von deutschen Unternehmen bis in die heutige Zeit an. Viele Jahre mussten ehemalige ZwangsarbeiterInnen auf eine Entschädigung warten. In Form von sogenannten Globalabkommen leistete die Bundesrepublik lediglich an einzelne Staaten Entschädigungszahlungen. Nach langwierigen Verhandlungen wurde im Jahr 2000 die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ, zur Entschädigung von Zwangsarbeit gegründet. Zwischen 2001 und 2007 erhielten die noch lebenden ehemaligen KZ-Häftlinge sowie ZwangsarbeiterInnen, die unter Haftbedingungen lebten, eine einmalige Zahlung zwischen 500 und 7.700 Euro. Kriegsgefangene sowie westeuropäische zivile ZwangsarbeiterInnen blieben jedoch von der Entschädigung ausgeschlossen. Die Regelung der Entschädigung durch eine Stiftung sollte unbürokratisch sein und den Unternehmen, aber auch den betagten Opfern individuelle Gerichtsverfahren ersparen. In der Tat hätten die wenigsten Überlebenden das Ende solch langwieriger Prozesse noch erlebt. Dennoch war die Entschädigung unterschiedlichster Opfergruppen in verschiedenen Ländern ein recht kompliziertes Verfahren. Dieses wurde in Kooperation mit 7 internationalen Partnerorganisationen umgesetzt. Sie waren für die Antragsannahme, die Feststellung der Leistungsberechtigung und die Auszahlungen zuständig. Ihr jeweiliger Finanzrahmen war in den internationalen Verhandlungen vorab festgelegt worden. KZ- und Ghetto-Häftlinge erhielten den Maximalbetrag von 7.669 Euro, die sogenannte Kategorie A. Inhaftierte in Arbeitserziehungslagern und sogenannten anderen Haftstätten bekamen zwischen 3.068 und 7.669 Euro. ZwangsarbeiterInnen in der Industrie in der Regel 2.556 Euro. Sie gehörten zur Kategorie B. Nach ihrer Befreiung litten viele ZwangsarbeiterInnen unter den psychischen und physischen Folgeschäden der Zwangsarbeit, besonders im Alter. In vielen osteuropäischen Ländern lebten einige nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Gesellschaften am Rand des Existenzminimums. Individuelle Entschädigungsansprüche oder Lohnnachzahlungen wurden ihnen verweigert. Die deutsche Regierung und die von Zwangsarbeit profitierenden Betriebe lehnten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jede Verantwortung ab. Kriegsgefangene erhielten, sofern sie nicht in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen waren, keine Zahlungen. Dies galt auch für sowjetische Kriegsgefangene, die unter härtesten Bedingungen Zwangsarbeit geleistet hatten. Erst im Jahr 2015 beschloss der Bundestag eine Zahlung, die aber nur noch wenige Überlebende erreichte. Auch die 1943 gefangen genommenen italienischen Militärinternierten erhielten trotz ihrer späteren Einstufung als Zivilarbeiter und ihrer besonders schlechten Behandlung keinerlei Entschädigung. Mit ihren Klagen vor deutschen und europäischen Gerichten hatten sie ebenso wenig Erfolg wie die sowjetischen Kriegsgefangenen. West- und südeuropäische ZwangsarbeiterInnen wurden nur anerkannt, wenn sie unter Haftbedingungen arbeiten mussten. Die meisten Verschleppten aus Frankreich, Belgien oder den Niederlanden erhielten daher keine Entschädigung. Menschen, die in ihrem eigenen Heimatland von den Deutschen zur Arbeit gezwungen worden waren, wurden nur teilweise in Tschechien, Polen und Belarus berücksichtigt. Diejenigen, die vor 1999 verstarben, sowie diejenigen, die ihre Zwangsarbeit nach 65 Jahren nicht mehr nachweisen oder wenigstens glaubhaft machen konnten, gingen leer aus. Bis heute profitieren viele deutsche Unternehmen noch immer von dem Kapital, das von ZwangsarbeiterInnen erarbeitet wurde. Nur wenige Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung und erkennen die von ihnen begangenen Verbrechen an. Falls du noch nicht auf dem Rückweg bist, geh zurück zur Straße Frohe Zukunft bis zur Haltestelle der Linie 1. Dort besuchen wir abschließend den Gedenkstein.